So, the next talk.
Also, der nächste Talk kommt von einem Experten von offener Hardware. Für mehr als 10 Jahre hat Jean Xops Cross an Open Source Hardware Projekten gearbeitet und heute erklärt er uns etwas über Microcontroller Debug Protokolle. Und jetzt genießt den Talk über Microcontroller Debug Protocols. Vielen Dank. Bitte eine Runde Applaus an unseren Angel, der uns hier bei Laune gehalten hat. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr da seid. Dieser Talk ist über die Entmystifizierung von Microcontroller-Debugging-Protokollen. Und ich bin drauf gekommen, weil ich schon eine sehr lange Zeit Debug-Hardware benutzt habe, wie das auf der linken Seite. Und ich habe mich immer gefragt, was ist da eigentlich los zwischen dem PC und dem Debugger und dem Target? Und ich wollte herausfinden, was da auf dem Draht eigentlich so alles los ist. Ich habe selbst viel an offener Hardware gearbeitet, über meine gesamte Karriere, unter anderem an dem Novena Open Laptop mit seinem Power Supply, Sinoco. Und das ist alles passiert, bevor wir überhaupt irgendwelche offene Hardware-Tools hatten. Es gab da im Prinzip nichts, was gut funktioniert hat. Und wir mussten unsere eigene Firmware bauen für FPGA-Entwicklungsboards. Und wir haben viel davon auch benutzt für den Betrusted Communicator. Wir werden in diesem Talk 4 Dinge behandeln. Ich werde euch erklären, was wir mindestens brauchen, um Hardware zu debuggen und Hardware aufzusetzen. Wir werden über JTAG sprechen, wie das funktioniert. ARM, ADI, V5 und MemAP ist das dritte Thema und RISC-V. Wir werden nicht über die tatsächliche Debug-Hardware sprechen. Da gibt es eine ganze Menge Lösungen, die sind teilweise relativ teuer. Lauterbach zum Beispiel macht sehr interessante Tools. Sega ist auch in der Educational-Variante einigermaßen erschwinglich. Und all diese Produkte hier sind off the shelf verfügbar. Und es gibt einfach eine ganze große Menge unterschiedlicher Debugger. Und CMSIS-DUB versucht, viele dieser Protokolle zu unifizieren. Und wir werden auch nicht über Software sprechen. Es gibt eine ganze Menge guter Software, OpenOCD, PyOCD, PropOS, Blackmagic Debug Application. Und all diese Tools sprechen mit deiner Probe und unterstützen GDB-Server. Und mit dem Set-Debug-Remote-Command kann man seine Debugger-Konfiguration konfigurieren. Und jetzt zeige ich euch, was so unter der Haube los ist. Lass uns mal darüber sprechen, was wir eigentlich mindestens brauchen. Wenn wir einen Debugger bauen wollen, dann brauchen wir diese 8 Dinge. Wir müssen Memory Peek und Poke machen können, wir müssen Register lesen und schreiben können, wir müssen die CPU anhalten, wir müssen sie single-steppen, wir müssen sie resetten und wir müssen auch einen Breakpoint setzen. Im Beispiel haben wir die RISC-V Soft CPU, die wir für Betrusted verwendet haben. Die VEX RISC-V CPU ist eine CPU in Scala, die ist dafür da, um in FPGA eingebaut zu werden. Es handelt sich um 32-Bit RISC-V Core und das Wichtigste ist, dass es Plugin-Support hat. Ihr könnt das hier sehen, das ist ein Plugin für die FPU. Es gibt eine Menge Plugins, um eigene Instruktionen hinzuzufügen und eine eigene Pipeline einzubauen. Und sehr interessant ist das Debug-Plugin. Und das besteht aus nur 2 Registern. Wir haben zunächst das 32-Bit-Register an Adresse 0. Und ich habe hier ein paar der grundlegenden Dinge hervorgehoben. Mit dem Register könnt ihr die CPU resetten. Ihr könnt gucken, ob sie angehalten wurde. und ihr könnt Instruktion für Instruktion durchsteppen. Und ihr seht hier die eBreak-Instruktion. Und mit diesem einen Register können wir die CPU kontrollieren. Das ist bereits die Hälfte dessen, was wir eigentlich brauchen. Jetzt werde ich ein bisschen über das RISC-V Instruction Set erklären. Das Instruction Set sieht aus, wie hier demonstriert. Da gibt es natürlich deutlich mehr Informationen. Unter der URL findet ihr mehr über das RISC-V Encoding. Die wichtigste Eigenschaft hier ist, dass es zwei Argumente gibt mit Request und das habe ich nicht verstanden.
Zero. Hier haben wir ein Beispiel einer Addition, die zwei Register addiert. Und wie sieht denn das aus für Debug-Register? Wenn man da hineinschreibt, dann schreibt man da quasi die Instruktion direkt in die Pipeline der passierten CPU. Und wenn ihr das zurückholt, dann kriegt ihr das. Also wir schreiben so quasi ins Zero-Register, aber wir kriegen trotzdem eine Antwort zurück. Damit können wir Register lesen, zum Beispiel. Und wir können auch weitergehen und zum Beispiel Kommandos in die Pipeline initiieren, die dann zum Beispiel auch Werte verändern und so weiter. Und so kriegen wir eine komplette Kontrolle über die Register und damit über die komplette CPU. Das ist alles, was wir nutzen, was wir brauchen für einen Debugger. Lange hatten wir nur USB, um das Ganze mit dem Rest der Welt zu verbinden. Und wir haben jetzt USB so ein bisschen missbraucht, um den gesamten Memory Bus über USB zu exponieren. Ihr könnt also über den ganzen Speicherbereich über das USB zugreifen. Und damit habt ihr halt alles, also wir haben nicht nur die Möglichkeit, die CPU zu debuggen, aber wir können auch das RAM, den Arbeitsspeicher, im laufenden Betrieb zugreifen. Das zum Beispiel ein RTT, man kann auch andere Dinge, zum Beispiel eine serielle Konsole, RTT, über die CPU, was recht cool ist. Ja, das ist so, wie wir es zum Beispiel im FOMU oder im Bitrusted gemacht haben. Aber wie machen es denn die meisten Leute nutzen Trace, JTAG oder ASTDebug. Das mal, wenn wir über JTAG sprechen, meinen wir eigentlich eine State Machine, die so aussieht. Hardware-Leute mögen State Machines, weil die können dann sagen, meine Hardware ist genau in diesem State, in diesem Zustand, ich weiß, was es dann macht in diesem Zustand. Aber für Software-Leute ist das irgendwie so ein bisschen kompliziert. Aber was ihr eigentlich alles wissen müsst, ist, es gibt vier Leitungen, TCK, DDO, TDI und TMS. Und TDO, TDR sind Daten, Inputs und Outputs. TCK ist der Clock und TMS ist ein Leitersignal auch. Also TDI ist eine Eingabe für uns und DO ist eine Eingabe. Jedes Mal, wenn wir eine steigende Flanke haben, können wir unsere Daten auslesen. Also wenn das von nein, auf die fallende Flanke. Das sieht leider im PDF nicht so gut aus. Wir können diese vier Zustände auslesen. Hier findet ihr ein Beispiel, wie der Clock aussieht. Das ist so ein Timing-Diagramm, das man zum Beispiel sieht. Also beim Peak and Poke zum Beispiel wollen wir, ja, ist schwierig zu zeigen ohne Laserpointer, aber hier, das ist dieses Shift-IR, dort auf der rechten Seite, da nutzen wir dieses Muster von TMS und TCK und dann können wir unseren Wert hineinschreiben und also zum Beispiel 1,0 und dann sagen wir dem, geh zurück zum Test-Idle, in den Test-Idle-Zustand. Dann wollen wir das anderes machen, wollen wir zum Beispiel ins Shift-DR, dann schicken wir die entsprechenden Signale, sind wir in dem State mit der State-Machine, schreiben unsere Daten hinein, hin und hinaus und gehen wieder zurück in den Idle. Zustand. Was das Ganze können wir machen. Das Ganze können wir machen, und dann müssen wir noch einen letzten Pfad nehmen, damit das Ganze in Aktion tritt. Und ja, wir können jetzt also Instruktionsregister schreiben und lesen, schauen, ob es sich geändert hat. Wir können Datenregister schreiben und die Antworten zurücklesen. Etwas interessant, was daran interessant ist, es ist nicht möglich, etwas zu schreiben, ohne etwas zu schreiben und auch nicht umgekehrt. Und das hat ein paar interessante Implikationen über das Protokoll. Und wir schauen uns an, wie das gehandhabt wird. Also sagen wir dieses, nennen wir an, wir haben diesen hypothetisches JTAG-Gerät, das exportiert nicht, aber in diesem hypothetischen Gerät haben wir 2 Bits im Instruktionsregister. Das Wichtige daran ist, das Instruktionsregister hat immer dieselbe Instruktionslänge oder Bitlänge, aber die kann sich verändern je nach Gerät. Also unser Gerät hat 2 Bits. Ganz unten haben wir das Bypass-Register. Das ist eigentlich das ist nur das eigene Register, dass man haben muss, gemäß JTAG-Standard. Was das macht, ist einfach, es schaltet das JTAG aus und geht in den Umfahrungsmodus, JTAG-Bypass-Modus halt. Das kann man nutzen, um das ganze Gerät, um mehrere Geräte hintereinander zu verbinden, quasi eine Chain zu machen und dann einzelne Geräte zu bypassen. Was auch interessant ist, ist der ID-Code. Der ist nicht so genau definiert in JTAG. Aber wenn er existiert, ist es meistens 32-Bit und der enthält die JTAG-Vendor-ID. Also wenn ihr diese ID wisst, dann oder wenn ihr quasi das anfragt, dann kriegt ihr die JTAG-ID des Geräts zurück und wisst, mit wem ihr redet. Gibt es noch weitere Register, also das Info, das Command. Wir haben 20 Bits Info, die sind nicht so genau spezifiziert. Das ist implementationsabhängig. Und ja, das ist eigentlich alles, was man über JTAG wissen muss.
Tja, was nun? Ja, viele Software-Engineers hier, wir wissen, was die Antwort ist. Das hängt davon ab. Lass uns über ADI für Version 5 und MAP reden. Das ist bis was alle, die Cortex benutzen, die Cortex-M, ein paar von den neueren A-Series. So, wir können die gleiche Frage stellen, die wir vorher gestellt haben. Was brauchen wir für einen Debugger? Und da gibt es diese wunderschöne Tabelle in dem Referenzhandbuch, in dem ARM Debug Infrastructure Specification, also die ADE V5.0, da sieht man den Code da drin. Und da ganz unten, da sieht man das Bypass-Register, das wir schon kennen. Aber wir interessieren uns für diese beiden Register hier oben, DPACC und APACC. Lass uns die etwas genauer angucken. Wenn wir darüber reden, über diese JTAG-Message, die darüber geschickt wird, man sieht, die ist 35 Bit lang. Die haben beide 35 Bit lang, was eine komische Zahl ist. 35 ist eine sehr, sehr komische Nummer für binäre Systeme. Wenn wir über JTAG Nachrichten schicken, also das, was hier unten ist, das Erste, was wir schicken, ist RNW, also 1 für Schreiben, 0 für Lesen, dann 2 Bit für Adresse und 32 für Daten. Und wenn wir das machen, dann kriegen wir 3 Bit Antworten zurück und 32 Bit Antwortdaten. Ich habe ja die Antwort hierhin geschrieben, um nicht drauf zu gucken, aber es kommt zurück als 1,0, ist es zurück oder nicht, und wenn es 0,1 ist, dann ist es noch nicht fertig. Wenn man 1,0 kriegt, muss man gucken, was es ist. Aber ich möchte auf die rechte Hälfte da gucken, was wir an das Target, an das System schicken. Diese 32-Bit plus diese 2-Drittel-Adresse plus dieses Read-Write-Bit. Für das DPACC-Register, das erste von diesen JTAG-Registers, wenn wir das Adressbit sagen, das sind 2 Bit von Adresse, Adresse 0 ist eine von diesen Dingen, wo es von den Versionen der Spezifikationen hängt ab. Das kann das eine oder das andere sein, das ignorieren, weil das ist zu kompliziert. Wenn die Adresse 1, das ist dieses Control-Stat-Ding, damit macht man viel Konfiguration, um mit dem Gerät zu reden. Also wenn man dieses selbst implementiert, dann muss man an das Referenzhandbuch gucken, um gucken, wie man die Debug-Maschinerie des Prozessors anschaltet. Aber viele Prozessoren ignorieren dieses Control und Stat. Dann haben wir dieses RDBuff hier unten. Das ist das, wo das Interessante ist. Wenn man davon liest, dann kriegt man einen Haufen Nullen zurück. Warum ist das interessant? Nun, wie ich gesagt habe, im JTAG kann man nicht schreiben, ohne zu lesen. Und wenn man irgendwas machen wollen, müssen wir lesen. Und wenn man sagen, okay, gib mir diesen RDBuff, das ist so etwas wie eine No-Op. Das heißt, es macht nichts, aber man kriegt so das Resultat der letzten, das Ergebnis der letzten Operation. Und dann haben wir dieses Select-Register. Das ist, benutzt man nicht sehr oft. Also das DPA benutzt man nicht sehr oft, aber wenn, benutzt man häufig dieses Select-Register. Das hat dieses wählt die verschiedenen Register aus, das ignorieren wir aber. Dann gibt es dieses APSEL ganz am Anfang, auf der anderen hohen Seite. Was macht? Macht das Protokoll sowas wie Multidrop, wenn man zum Beispiel verschiedene Kerne in dem Prozessor hat. Und da kann man mit diesem APSEL auswählen, welchem Register, welchem Kern man redet. Und dann gibt es dieses IP-Bank-SEL, das setzt den Bankselektor, aber das sagt dir nicht viel. Ich glaube, das hier ist sehr gut von diesem sehr übersichtlichen Diagramm beschrieben, das in der Debug-Infrastruktur-Spezifikation drin ist. Glücklicherweise wollen wir nur diese kleine Sektion hier. Das sind die Register, die aus der ADLV5-Spezifikation, das ist, was sie die MAP nennen. Was uns wirklich interessiert, sind diese vier Register genau hier. Was ich also genau nehme, ich nehme diese lilane Quadrat und drehe es auf die Seite und jetzt machen wir es in groß. Hier kann man sehen, es sind die gleichen Dinger, CSW, TAR. Und ich habe es einfach nur um 90 Grad gedreht, damit es einfacher ist. Was dieses AP-Bank-Sale macht, es bewegt diese rote Bank hoch und runter, also das sagt, welche von diesen vier Registern wir zugreifen wollen. Und was ich vor kurzem gesagt habe, diese zwei Adressen, das select diese Register, also 0 wählt CSW aus und dann 3 dann DRW und entsprechend, je nachdem, welche IP-Bank-Sale ist, diese anderen wie Seedbase High und IDR. Und wie gesagt, die meisten davon sind, die interessieren uns nicht so sehr wichtig. So hier unten zum Beispiel das IDR, das sagt einem, mit welchem Gerät man verbunden ist. Zum Beispiel ein STM32, manchmal sogar genau, welche Version oder welcher Typ das ist. Für die meisten Fällen liest man das genau einmal am Anfang einer Session, man guckt einfach mal, welches Gerät ist es, man liest die ROM-Table, welche genaue Version ist, aber normalerweise liest man es einmal und dann nie wieder. Das ist eine Sache, manchmal auch, wenn man mehrere Geräte hat, aber das macht man einmal und dann gibt es gewisse Sachen, um es schneller auf die gleichen Register immer wieder zuzugreifen, aber das machen wir nicht. Aber dann haben wir hier oben hier dieses CSW, TAR und DRW. Und das sind die wir eigentlich interessieren. Da können wir zum Beispiel eine Adresse setzen in dem Target-Register, also TAR. Das sagt einem, welche Adresse wir wir haben wollen. Und wenn wir dann DRW drauf zugreifen, dann greifen wir auf diese Punkte in dem Speicher. Greifen wir zu und nicht nur so, sondern während die CPU noch läuft. Und damit haben wir halt hier diese Peak-and-Poke-Funktion, die wir brauchen. Das ist ein Viertel von dem, was wir brauchen. Wie lange haben wir dafür jetzt gebraucht? Aber glücklicherweise heißt es MemAP, weil auch alles andere ist auch im Prinzip ein Speicherzugriff. Alles andere ist praktisch nur eine andere Variante davon. Also wenn wir zum Beispiel die Register schreiben wollen, da gibt es diese Gruppe von Registern und wir sehen, wir haben diese Register, haben eine feste Adresse und wenn wir auf das Register zugreifen wollen, können wir auf diese Adresse gehen. Können wir verschiedene Registerwerte in der CPU zugreifen. Und hier kann man zum Beispiel, wenn man das Registernummer und Rexel richtig setzt, dann kann man ihnen sagen, ich möchte dieses Register 0 oder Register 1 zugreifen. Und wenn ich das Bit in Rec WNR setze, dann kann ich entweder den Wert lesen oder ich kann den Wert, den ich in diesem Debug-Temporal-Register habe, schreiben. Und damit haben wir jetzt auch einfach Register lesen und schreiben können. Und die Kontrolle ist nicht viel schwieriger. Es gibt dieses Debug Halting Control und Status Register. Also das ist ein Register, das all diese Funktionen hat. Man kann einfach dieses C-Halt-Bit setzen und ja, es sind zwei mehr Funktionen, die wir genauso haben. Haben wir schon zwei mehr von diesen Funktionen machen, indem wir dieses Register einfach, dieses AIRCR-Register drauf zuschreiben. Haben und wenn wir da die entsprechenden Werte setzen, dann resettet die CPU sich selbst. Das ist zum Beispiel auch, wie Operationssysteme arbeiten, Betriebssysteme arbeiten. Die schreiben genau das gleiche Register aus dem eigenen Code, um einen Reset auszulösen. Also wir machen nicht mal irgendwas, was Debug-spezifisch ist. Also haben wir noch ein Häkchen mehr. Bleibt nur noch die Break-Funktion. Und die Break kann man machen, indem man einfach diese Felder setzen, wenn die CPU angehalten ist. Dieses Haltet-Bit muss gesetzt werden und Breakpoint hat, dann wird das Breakpoint-Bit gesetzt. Und damit können wir auch die Kontrolle und wir haben inzwischen alles, was wir für die Kontrolle machen wollen. Also dann haben wir alles zusammen, was wir die Debugger brauchen.
Ganz oben haben wir JTAG mit den Data Registern und Instruction Registern. Wir können in die Datenregister schreiben. Wir können die AP ACC und die DPACC für den ADI V5 Spezifikation lesen. Und von dort können wir auch die Bank mit dem DPACC Register lesen. Und wir können dasselbe mit dem Bank Cell machen und wir können dasselbe dann auch mit dem Hauptspeicher machen. Das ist so grob, wie man mit einer CPU über JTAG spricht. Was ist denn mit SVD? Erinnert ihr euch noch an diese Folie von vor 10 Minuten? So würde das mit SVD aussehen. Es ist im PDF nicht wirklich gut erklärt, aber es gibt drei Acknowledge Bits im SVD und die sind fast so wie bei JTAG. Wir haben zwei Bits zwei Typen von Adressen. Wir haben den ein Bit Lesen und Schreiben, das ein Bit Lese-Schreiberegister. Und wir haben dieses eine Bit am Anfang des Frames, zwischen AP und DP unterscheidet. Und du kannst das gleiche mit JTAG machen, dass einfach alles in ein Paket packt. Und alles andere ist im Prinzip identisch zwischen SVD und JTAG. Der einzige Unterschied ist der Frame, der zuvor abgeschickt wird. Und wir haben natürlich bei SVD nur zwei Drähte anstelle von vier bei JTAG. Wir haben auch ein Parity-Bit und damit ist es auch ein bisschen zuverlässig. Und alles ist dasselbe, bis auf das Read-and-Write-Bit, das hier 1 ist anstelle von 0. Wie schreiben wir eigentlich Flash? Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Das ist im Wesentlichen das Schreiben auf Speicher. Und man kann jetzt natürlich seinen eigenen Flash-Treiber dafür schreiben. Und da kommt man dann am Ende auch sehr weit mit. Das ist, was die Blackmagic Probes machen und auch die Tools von Zecker. Und für jeden Chip, den es da draußen gibt, kann man eben einen Flash-Treiber schreiben. Und das kann dann eben auch sehr, sehr schnell geschehen. Und das ist auch für eine große Menge unterschiedlicher Targets verfügbar. Es ist natürlich ein sehr arbeitsintensiver Prozess und deswegen hat ARM die Flash-Algorithms eingeführt. Es gibt ja eine Datei mit den entsprechenden Einstiegspunkten und in der Theorie müsst ihr dieses File laden und dann könnt ihr Flash-Speicher schreiben. Das ist, was Probe OS am Ende macht. Das bedeutet, dass ihr aber auch ein bisschen schlechtere Performance habt, als wenn ihr eure Flash-Routine direkt auf das Target anpasst. Ihr könnt aber natürlich beides im gleichen Projekt benutzen. ProBOS benutzt Custom Flash Algorithms. Wie schaut das bei RISC-V aus? In RISC-V gibt es einen Debug-Standard. Das PDF dafür ist natürlich frei verfügbar, könnt ihr online herunterladen. Und das ist im Allgemeinen ein ziemlich guter Standard, aber es gibt ein paar Stellen, wo sich herausstellt, dass es sich um drei unterschiedliche Spezifikationen in einem Trenchcode verhandelt. Wir haben hier also diese Tabelle, die Adressen sind hier in unterschiedlichen Stellen. Wir sind hauptsächlich an den beiden hervorgehobenen Adressen interessiert, das ist DTM, CS und DMI. Für DTM-CS sieht das Kommando so aus. Das ist wie zu Beginn bei JTAG, eins der Register, die liest man einmal und dann nie wieder. Es enthält unter anderem die Größe der Adressinformation, die Version des Debug-Standards und ihr werdet das natürlich benutzen, um herauszufinden, okay, ist es wirklich das Gerät, von dem ihr glaubt, dass es das ist, und dann fasst ihr das nie wieder an. Wenn ihr ein Paket mit dem Opcode B0 sendet, dann tut das nichts. Das ist, wie RISC-V mit JTAG umgeht. Wenn ihr ein Kommando sendet und der Opcode ist 0, dann wird der Output im Wesentlichen nichts sein. Und die Geräte werden natürlich entsprechend antworten. 0 bedeutet Erfolg und andere Werte sind failed oder busy. In address 0
or 10 of actual data. Und da ist dann auch wichtig, wie viele Daten ihr sendet. Mit dem weiteren Register, da könnt ihr sagen, ja, ich habe so viele oder mehr oder weniger Daten. Die meisten davon sind zum Glück nicht required. Also stellen wir uns jetzt dieselbe Frage wie vorher. Was benötigen wir für einen Debugger? Wir benötigen das Adressnummer 10. Wir sind jetzt nicht mehr im JTAG-Land, sondern im RISC-V Debug-Modul-Interface. Da gibt es diese Adresse 10, welche diese Bits hier, wie die ihr seht, enthält. Damit können wir anhalten und weiterfahren der Hardware kontrollieren. Da haben wir direkt zwei von den 8 Dingen, die wir brauchen. Wie sieht es denn mit Registern aus? Ja, da gibt dieses Abstract Address Register AAR. Da schickt man das Kommando 17 mit den ersten paar Bits als 0. Und was das mir quasi bedeutet, heißt, hey, ich möchte auf ein Register zugreifen. Und wenn das Transferbit wichtig ist, dass man das Transferbit auf 1 setzt, ich komme darauf später zurück, dann speichern oder lesen ist relativ klar und welches Registernummer ihr möchtet. Und was aber jetzt noch speziell ist, das muss man mit 1000 verohren. Also alle diese Register müssen wir mit 0x1000 verohren. Ich werde danach im Detail darauf eingehen. Und was ihr dann zurückkriegt, sind halt die Daten. Ja, damit können wir Register lesen und schreiben. Schauen wir uns doch mal noch Speicher an. Werden die Dinge jetzt ein bisschen seltsam, weil es gibt diese Zeile im Manual, die sagt, um kompatibel zu sein, muss eine Implementation mindestens eine dieser drei Dinge implementieren, Program Buffer, System Bus oder Abstract Access Memory. Jetzt können wir uns also aussuchen, was wir machen müssen, aber wir als Leute, die den Debugger implementieren möchten, wir müssen alle drei Dinge implementieren. Debugger-Autor muss alles implementieren, weil die Probe vielleicht nur eine Sache implementiert. Also schauen wir uns die drei Dinge an. Programmbuffer als erstes, das ist das, was wir beim RISC-V gemacht haben. Da kriegt ihr so alles, also diese Register zwischen 1 und 16 32-Bit-Werte, wo ihr dann verschiedene Dinge damit tun könnt. Einige Targets wollen eine E-Break-Instruktion haben. Andere brauchen das nicht. Meistens muss man sowas am Ende des Programms angeben, um zu sagen, hey, ich bin fertig. Es ist leider alles nicht so genau spezifiziert, also viele Dinge sind nicht spezifiziert. Es könnte ein spezieller Wert sein, den ihr schreiben müsst, um Dinge in den Speicher zu schreiben. Das ist unspezifiziert. Als Designer kann man da machen, was man will. Aber um das Programm dann auszuführen, nutzt man dasselbe abstrakte Zugangsregister. Aber diesmal muss man das auf 1 setzen. Das heißt, nachdem wir unser Programm hochgeladen haben, müssen wir es ausführen. Das heißt, wir haben ja dieses Transfer-Bit. Das macht eigentlich, also man kann einfach das auf 1 setzen und dann wird das Programm nur ausgeführt, ohne Werte zu transferieren. Die nächste Methode ist AAM, Abstract Memory, Abstract Access Memory. Das ist ähnlich wie Abstract Access Register. Ist auch sehr ähnlich auch gebaut. Wir greifen jetzt einfach direkt auf Speicher zu und statt auf Register. Die Adresse passt jetzt nicht mehr in unseren Speicherbereich, deswegen legen wir die in den Data One Speicherbereich. Und das Ganze verhält sich dann halt auf dem Hauptspeicher und nicht mehr auf Register. Warum das abstrakt genannt wird, ist, weil das häufig in Microcode implementiert wird. Hier habt ihr ein Beispiel von einem Hazard 3 Core. Das ist ein Open Source Core, by the way. Und ihr seht hier, was sie da machen, diese 32-Bit-Instruktionen. Wenn man die aufruft, dann macht das effektiv im Hintergrund diese Instruktionen, indem es diese direkt in die Pipeline injiziert. Und das ist dann relativ cool, weil dann sieht, also es ist natürlich ganz cool mit Open Source Cores, weil man dann sieht, was passiert. Die letzte Option ist System Bus. Das ist, dieser lässt euch Hauptspeicher zugreifen, während die CPU läuft. Das ist ein bisschen ähnlich zu den ersten zwei, aber wir haben die Adresse wieder von einem anderen Ort. Man kann alle möglichen Dinge einstellen, zum Beispiel, wenn ich da etwas auf eine Adresse schreibe, dann sollst du das in mein Data-Register schreiben, weil es sonst direkt an einen anderen Ort geschrieben würde, was ist ein sehr effizienter Ort. Dinge in Memory zu verändern, während die CPU läuft. Aber denkt daran, das ist optional. Also ihr müsst zuerst herausfinden, ob euer Core das unterstützt. Ich habe da einen kleinen Stern gemacht, anstatt auf die nächste Seite, weil das Ganze optional ist. Und also außer bei ARM, das ist require, aber denkt daran, dass das auch auf RISC-V möglich ist. Damit haben wir 6 von diesen 8 Dingen, die wir für den Debugger brauchen.
Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist die Möglichkeit, Einzelschritten durchzugehen und einen Breakpoint anzuhalten. Um das zu haben, können wir auf dieses Debug-Control und Status-Register gucken. Und es hat diesen Bit-Step. Wenn man das einsetzt, dann geht man in den Single-Step-Mittels. Und dann gibt es dieses Cause-Feld hier. Das sagt dann, warum das System angehaltet ist. Wenn der S1 ist, halt ist ein E-Break. Und wenn es 4 ist, ist es ein Step. Und wenn man auf die Adresse guckt, das ist 7B0. Das ist ziemlich weit weg von all den ganzen anderen Registern, auf die wir bisher geguckt haben. Das Kommandoregister war 17, das Datenregister war 4. 7B0 ist ziemlich weit weg. Warum das? Das liegt daran, dass dies in einem komplett anderen Adressraum ist. Bisher haben wir um DMI geguckt und das Debug Management Interface geguckt. Das hier ist in ein CSA, ein sogenanntes Control and Status Register. Das ist ein Feature von RISC-V. Das hat ein anderer Adressbedarfte, zum Beispiel, welche Interrupts sind eingeschaltet, wie viele Zyklen sind aufgeladen. Wo liegen die Vektoren für irgendwelche Interrupts oder für Trap-Instruktionen? Sind wir im User-Modus und all sowas? Das liegt in diesem komplett anderen Adressraum, auf den wir irgendwie zugreifen müssen. Darauf müssen wir zugreifen, was wir normalerweise machen, indem wir sie mit 1000 OR machen. Wenn man es nicht mit 1000 ein OR macht, dann greift man per Default auf diesen CSA-Adressraum zu. Wenn wir halt einfach nur CSA darauf zugreifen, als normales Register zugreifen, wenn wir das nicht richtig machen. Allerdings ist auch der Zugriff daraus ist auch ist komplett optional. Es kann sein, dass man auf diesen CSR-Raum nicht zugreifen kann. Es kann sein, dass man das mit diesem Programmbuffer-Mechanismus machen. Es gibt ja auch verschiedene Versionen, haben das geändert. Und wenn man guckt, man diesen Hazard-3-Core anguckt, auf diesem Raspberry Pi, der implementiert das nicht. Und wenn man da drauf zugreifen will, muss man den Programmbuffer benutzen. Aber damit haben wir auf jeden Fall jetzt alles zusammen, was wir für einen Debugger brauchen, mit der RISC-V-Spezifikation. Das ist ganz cool. Ich möchte eine kurze Exkursion machen, wenn wir den Moment haben. Zusammenfassung machen. Wir haben die 4 verschiedene Adressräume für JTAG, für DMI, für RAM, DMI, die wir haben, der normale RAM. Was ist und dieser CSR-Bereich, den wir brauchen, um zum Beispiel auf Single-Stepping und um die CPU anzuhalten. Es gibt drei verschiedene Arten, darauf zuzugreifen: Programmbuffer, Abstract Memory, System Buff. Das zwei verschiedene Arten, auch auf diese Control-Status-Register zugreifen, den Programmbuffer oder halt der Abstract-Register. Aber glücklicherweise gibt es nur einen Weg für diesen allgemeinen Register. Jetzt eine andere kleine Exkursion über den Raspberry Pi 2350 machen. Der macht RISC-V über SYD, also über Serial Wire Debug. Normalerweise denkt man, Serial Wire Debug ist exklusiv für ARM. Aber was die Raspberry Pi da gemacht haben, macht es sehr Interessantes für die Debug-Möglichkeiten. Bisher haben wir über IDI Version 5 gemacht und der Raspberry Pi 2350 ist ein bisschen doof, dass er eine neue Version in IDI 5.6 implementiert. Aber was wir haben ist, Was ARM in dieser neueren Version gemacht haben, das ist diese APSEL und AP-Bank-SEL jetzt durch ein Feld ersetzt hat, das Address ist einfach. Und was wir halt anders ist, wenn wir jetzt jetzt was andere Port oder sowas, ist es einfach ein anderer Adressraum. Und wenn man sich das RISC-V-Manual anguckt, dann sieht man, es gibt da diese Adresse auf dem Debug-Port und man sieht diese Adresse 0A000, was sie gemacht haben. Sie haben da einfach einen MemAP dahin gepackt, indem man anstatt, man macht einfach nicht, nicht auf den Adressraum zugreift, sondern man hat einfach ein DMI da und man macht entsprechende Verschieben oder man gibt man zum Beispiel auf das DMI Interface greift man zu über DMI und alles, was man machen muss, man muss ein Interface ändern und diese ganze Maschinerie, die dahinter liegt, die funktioniert einfach. Um nochmal kurz zurückzufassen, was wir gemacht haben, wir haben ein bisschen über die Grundlagen von JTAG gesagt, wir haben kurz geguckt, wie SWD benutzt und wir haben ADIFFhoff und MAP angeguckt. Dann haben wir uns angeguckt, wie RISC-V das über JTAG macht, haben den Raspberry Pi 2350 erwähnt, wie das über SerialWire Debug funktioniert. Das ist nicht alles, was es gibt. Es gibt natürlich sehr viel mehr immer noch zu lernen. Wir haben nichts gemacht wie Hardware Breakpoints, was zumindest bei MemIP nur ein paar mehr Speicheradressen sind, auf die man schreiben kann. Wir haben nicht über Multidrop, SerialWire geredet, wie man die ältere Dinge funktioniert haben. Wir haben nicht darüber geredet, wie die Protokoll initialisiert. Das ist sehr important, wenn man einen eigenen Debugger schreiben will, aber es ist im Wesentlichen nur Dinge, initial konfigurieren und laufen lassen. Wir haben auch nicht über Protocol Recovery geredet, was auch nur wenige Protokolle unterstützen. Aber wenn man mit einem Operationssystem, dann macht man Dinge wie vielleicht mit der DLL rumspielen und dann kommt man in kompletten komischen Status und um dann wieder den Rechner zurückzukommen, Da muss man viele Dinge machen, aber es ist nicht nur diese 16 schönen Zustände aus der Spezifikation, sondern wenn man Software macht, kommt man schnell mal in irgendwelche komische Zustände und dann ist er aus. Wir haben auch nicht über andere Protokolle nicht gesprochen, wie JTAG PDI oder WCH. Da kann man ein paar sehr, sehr, sehr billige Microcontroller, die das unterstützen, oder den Background-Debug-Mode, also BDM-Hintergrund-Debug-Modus, wird bei verschiedenen anderen Mikrocontrollern benutzt werden. Das gibt sehr, sehr vieles anderes, aber jedes Mal, wenn ihr irgendwo ein Protokoll seht, fragt ihr euch immer, kann man diese 8 Dinge, die wir vorher gesehen haben, kann man es machen und dann kann man halt debuggen. Wo wir auch nicht geredet haben, ist Tracing. Das ist eine ganz andere Sache, wo auch die Open-Source-Welt gerade auch anfängt, sich damit zu beschäftigen, um damit Dinge, Hardware und Software dafür zu machen. Ich hoffe, dass wir mit diesem Talk zumindest ein paar von den Rätseln rund um das Debuggen von Mikrocontrollern gelöst haben und dass ihr eure Tooling und euer Setup ein bisschen versteht und dass ihr ein bisschen besser versteht, was dann auf der Leitung tatsächlich passiert. Ja. Und damit, danke, dass ihr zugehört habt.